Guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ich euch mal wieder alle sehen darf und wir gemeinsam auch den Gottesdienst gemeinsam feiern wollen. Und ja, ich habe uns heute mal ein bisschen was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sieht und mir ganz kurz helfen könnt. Was ist denn das hier? Cola? Sehr gut, du hast den Unterschied schon gleich gesehen gehabt. Einmal haben wir ohne Zucker und einmal haben wir mit Zucker. Darf ich mal in die Runde fragen, welche von den beiden würdet ihr lieber trinken?
Keine.
Keine, sehr gut. Also, wer würde die mit Zucker trinken? Aha, ein paar Leute. Und wer würde die ohne Zucker trinken? Okay, trotzdem ein paar, sehr gut. Also, es gibt ein paar Leute, die trinken die gerne mit Zucker, trinken ein paar Leute gerne ohne Zucker und manche Leute trinken gar nicht, das ist sogar noch besser. Aber es kommt doch immer wieder gerne vor, dass viele Leute das ohne Zucker trinken. Und warum ist das eigentlich so, dass immer mehr Leute doch zu der ohne Zucker-Variante greifen? Na, ich denke, das hat auf jeden Fall ein bisschen was damit zu tun, dass ja Zucker manchmal Kalorien isst und wir vielleicht in der heutigen Gesellschaft immer mehr darauf schauen, nicht ganz so viel Kalorien zu sich zu nehmen und nicht ganz so viel Zucker zu sich zu nehmen. Und man ist ein bisschen bewusster geworden. Und Cola hat da auf die, na, jetzt würde ich sagen, Gesellschaft reagiert und hat gesagt gehabt, okay, wie schaffen wir es trotzdem, unsere Kunden dazu zu bewegen, nicht ganz auf Cola zu verzichten, sondern etwas, eine Alternative zu bieten, die schmeckt wie Cola, aber doch nicht diesen Zuckeranteil beinhaltet. Und ich denke, in Sachen Ernährung ist es gar nicht so schlecht, wenn es Alternativen gibt. Alternativen zu dem, was vielleicht einen krank macht oder ungesund ist und doch sehr ähnlich schmeckt. Das ist bei der Ernährung gar nicht so schlecht, aber leider machen wir das auch ganz, ganz oft in anderen Bereichen. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, was das für ein Problem in unserem Christsein eigentlich ist. Wir wollen uns heute mit der echten Cola auseinandersetzen, mit dem echten Christsein auseinandersetzen. Und die Predigt heute beschäftigt sich mit diesem echten Christsein. Denn wenn man so ein bisschen in die Gesellschaft mit reinschaut und wenn man vor allem auch mal in die Landeskirche geht oder mal Gottesdienste von besonderen Predigern und Pastoren in der Landeskirche auch hört, dann hat man immer wieder doch so ja, diesen Beigeschmack, den die Welt immer wieder mit reinbringt. Man merkt, die Gemeinden wachsen nicht und man überlegt sich, okay, wie kriegt man es hin, trotzdem die Leute mit in den Gottesdienst in die Kirchen zu bringen. Und da gibt es leider einen Trend, der immer mehr voranschreitet. Und vielleicht hat der ein oder andere das auch schon gemerkt, dass diese Kirchen, na, in gewisser Weise die wahre Botschaft, das Wort Gottes, die Bibel und das, was sie uns sagt und was sie uns vorlebt, in gewisser Weise, ja, verwässert. Wir haben einen Trend, der das wahre Wort Gottes immer wieder verwässert. Man versammelt sich nicht mehr in den Kirchen, nicht mehr in dem ruhigen Ort, sondern vielleicht in Kinos, spielt laute Musik, was an per sich nicht schlimm ist, aber solange man in eine Richtung abdriftet, ist das gefährlich. Und das Problem dabei ist vor allem, dass die Botschaft, der Inhalt der Bibel und das, was Gott uns weitergegeben hat, immer mehr verwässert wird. Weil, naja, weil irgendwann mal nicht mehr Christus drin ist. Als Christen sind wir in dieser Welt, aber Christsein ohne Zucker, das vergisst eigentlich den wichtigsten Aspekt im Wort Gottes. Christsein ohne Zucker ist eigentlich der Versuch, ja, das Kreuz zu tragen, aber auf dem breiten Weg der Welt zu gehen. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen aus Philipper, der von diesem echten Christsein auch redet. Wollen heute in Philipper 2 mit reinschauen. Und wer sich so ein bisschen mit dem Philipperbrief auseinandergesetzt hat, der weiß schon ein bisschen, um was es heute geht. Aber wir wollen heute uns die Verse 12 bis 18 anschauen, weil dort Paulus ganz besonders von diesem echten Christsein auch redet. Philipper 2, die Verse 12 bis 18. Und wer eine Bibel hat, darf es gerne mit aufschlagen. Schaut das auch bitte gerne in euren Übersetzungen mit nach. Und hört nicht nur das, was ich hier vorne lese oder was hier dargestellt wird, sondern liest das bitte auch aus eurem eigenen persönlichen Bibeltext. Philipper 2, 12 bis 18. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbringt, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, sondern noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst des eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Wenn wir diesen Text anschauen und gleich gerade den Anfang vielleicht mal betrachten, dann kommt da ein ganz besonderes Wort vor. Darum, meine Geliebten. Und da stellt sich natürlich gleich am Anfang die Frage, ja, warum denn eigentlich? Warum sollen wir uns denn das Ganze jetzt zu Herzen nehmen, was Paulus hier geschrieben hat? Und ich denke, da ist nicht besonders weit fern, sondern sehr hilfreich, wenn wir mal in den Text davor reinschauen. Was sagt Paulus eigentlich davor? Und ich möchte mit euch ganz kurz auch nochmal die Verse 5 bis 11 lesen, weil dort ein sehr, sehr wichtiger Text auch drinsteht. Verse 5 bis 11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußerlichen Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zu Ehre Gottes, des Vaters. Ein besonderer Text, in dem wir ja das ultimative Vorbild sehen. Jesus Christus. Und Paulus sagt, eure Gesinnung, also das, wie ihr denkt, wie man als Christen denkt, soll genauso sein wie die von Christus. Christus hat nicht auf sich selber geschaut, sondern von sich selber weggeschaut. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat den Willen getan, nicht seinen Wille, sondern den Willen des Vaters. Und was macht er jetzt? Was wurde denn jetzt zum Lohn? Er sitzt und wurde erhöht. Er trägt den Namen, der über alle Namen ist. Und jedes Knie wird sich vor Christus beugen. Und genau darum sollen wir jetzt wachsam und aufmerksam das lesen und annehmen, was Paulus hier auch geschrieben hat. Darum, weil Christus der Herr ist. Und dieses, dass er der Herr ist, soll Auswirkungen auf mein Leben haben, soll Auswirkungen auf dein Leben haben. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, Christus ist Herr. Und das ist eigentlich ganz leicht zu sagen. Aber was macht es eigentlich mit uns, wenn wir sagen, Christus ist Herr? Das kann eigentlich jeder sagen. Wenn man die Leute auf der Straße fragt, vielleicht wird da der ein oder andere auch kommen, der sagt, ja, Christus ist Herr. Aber was bedeutet das eigentlich praktisch? Was bedeutet das wirklich? Was bedeutet das in deinem Leben? Wie sieht so ein Leben eigentlich aus, in dem Christus der Herr ist? Und ich habe uns heute drei Punkte mitgebracht. Wir wollen uns heute mit dem Gehorsam auseinandersetzen, den wir als Christen haben sollen. Dann wollen wir uns Gedanken machen über das Miteinander, was es eigentlich heißt, als Christen miteinander zu leben. Und Paulus redet auch in seinem Text über ein Opfer. Und wir wollen uns Gedanken machen, was es eigentlich heißt, wirklich Opfer zu bringen. Und der erste Punkt ist, ja, wenn man Christ ist, dann braucht man einen konsequenten, aber auch bedingungslosen Gehorsam. Und Paulus fragt hier darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Mit anderen Worten, was hier Paulus sagt, lebt echt. Lebt das echte Christsein. Und dann fordert er gleich schon die ersten Punkte von einem echten Christen. Und das Erste, was er hier schreibt, bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und man kann beim Bibellesen, jetzt gerade heute morgens, oder wenn ihr das mal selber persönlich gelesen habt, über diesen Text stolpern und sagen, Moment mal, kann ich meine Rettung selber bewirken? Bewirkt man denn seine Rettung? Wisst ihr, wir müssen eines verstehen, dass wir aufgrund unserer Werke können wir nicht gerettet werden. Und aufgrund unserer Werke hat auch uns Christus nicht errettet. In Philipper 1, den Vers 6, heißt es, der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Und jetzt betont Paulus aber noch eine andere Seite des Christseins und sagt, Moment mal, wenn wir jetzt dieses Heil bekommen haben, wenn Christus in uns dieses Werk angefangen hat und er es vollenden will, dann haben wir als Christen automatisch trotzdem auch eine Verantwortung, eine Aufgabe, etwas, was wir erfüllen sollen. Aber wir müssen es richtig verstehen. Wir dürfen nicht sagen, dass dieses bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern, dass es heißt, wir können heiliger werden oder wir müssen für unser Heil etwas tun. Wenn wir in den Text mit reinschauen und Paulus beginnt da gleich am Anfang des Briefes mit der Anrede, dann erkennen wir, dass wir eigentlich in Christus schon alles haben. Paulus spricht zu den Philippern und sagt, er redet sie als die Heiligen an. Sie haben das Heil schon. Und dieses Bewirken, das klingt als Erarbeiten, als könnten wir uns unser Heil erarbeiten. Aber was Paulus eigentlich mit dem meint, ist, dass wir unsere Rettung ausleben sollen. Dass wir dieses Heil, was wir erfahren haben, was für uns gekommen ist, dass wir es ausleben sollen. Dass wir das leben sollen, was wir sind. Unser Leben, das hat drei Zeitdimensionen. Da gibt es die Vergangenheit, das, was passiert ist. Dann gibt es die Gegenwart, was wir gerade leben. Und dann gibt es die Zukunft, wo wir noch hingehen werden. Und vielleicht hast du in deinem Leben mal so einen Punkt gehabt in der Vergangenheit, wo du dich für Christus entschieden hast. Wo du das Wort Gottes gehört hast. Es hat zu dir geredet, du hast Buße getan und hast gesagt, Herr, Jesus Christus, nimm meine Sünde weg, werde mein Herr. Das war der Moment der Bekehrung. Und jetzt, in diesem Jetzt, in dieser Gegenwart, nachdem das passiert ist, lebst du als Christ und sollst dieser Rettung entsprechend auch leben. Damit, wenn wir die Zukunft eines Tages erreichen werden, wenn Christus wiederkommt und wir bei unserem Herrn sind, er auch sagt, dieser Mensch hat mit mir gelebt. In der Gegenwart leben wir, was wir sind. Ich sehe einige verheiratete Leute hier unter uns. Und bei der Hochzeit, da wird man ja gefragt nach dem Ja-Wort, ob man einander heiraten will, in Liebe annehmen will. Und mit diesem Ja-Wort, da wird der Mann zum Ehemann und die Frau zur Ehefrau. Und ab dann ist man das auch. Und das ist eine Tatsache. Und ja, in gewisser Weise kann das ein gutes Bild auch für unser Christsein sein. Ab dem Moment, indem wir gesagt haben, Jesus, du bist Herr, da sind wir Christen. Und dann leben wir nicht mehr als normale Menschen, als Menschen ohne Gott, sondern wir leben mit Gott. Und wir sollen dieser Rettung entsprechend auch leben. Das ist das, was Paulus hier uns sagen will. Wenn wir Christus angenommen haben, dann sollen wir unsere Rettung entsprechend auch leben. Paulus sagt, vollendet das, was Christus in euch angefangen hat. Lasst es in eurem Leben vollenden. Und er sagt, lebt dieser Errettung würdig. Mit anderen Worten, und das sehen wir immer im Wort Gottes, immer wieder lesen wir davon, lebt in Heiligung. Lebt in Heiligung. Und Paulus sagt, versucht das Heil nicht zu erarbeiten, sondern lebt diesem Heil entsprechend. Lebt gehorsam. Das ist es, was er im Kontext uns hier eigentlich sagen will. Und dann sagt er weiter, das Leben soll eine Haltung haben. Eine Haltung der Furcht und des Zitterns. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gelesen habt und gerade gedacht habt, Furcht und Zittern, das ist ein anderes Wort für Angst. Sollen wir ein Leben in ständiger Angst leben? Wenn du jetzt Christ geworden bist, sollst du in einer ständigen Angst leben? Und was für eine Angst ist das? Ist es die Angst, dass wenn Christus heute kommt oder morgen kommt und ich nicht dabei sein werde? Johannes sagt, ich schreibe euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wisst ihr, wir als Christen dürfen uns sicher sein, dass wenn Christus heute oder morgen kommt, dann werden wir dabei sein. Nicht, weil wir so viel geleistet haben, weil wir so gute Werke getan haben und weil wir so gute Menschen sind, sondern weil er alles getan hat. Weil er am Kreuz schon alles getan hat. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die wir haben können. Das ist die Hoffnung, auf die wir bauen dürfen. Aber was meint jetzt Paulus denn, wenn er sagt, lebt in Heiligung und zwar in Furcht und Zittern? Naja, in erster Linie soll es uns nochmal den Ernst der Lage zeigen. Was ist denn jetzt dieser Ernst der Lage? Dass wir in Gottes Furcht leben? Aber Gottes Furcht ist keine panische Angst vor Gott. Und jemand hat mal das ganz treffend beschrieben, hat gesagt gehabt, Gottes Furcht ist vielmehr die Angst, gegen Gott zu sündigen. Und zwar das im positiven Sinne. Und Gottes Furcht ist im biblischen Sinne, das läuft so, dass man nicht von Gott wegläuft, sondern dass eher man von der Sünde wegläuft. Von der Sünde hin zu Gott. In Gottes Furcht zu leben bedeutet, vor Gott zu leben und nicht vor den Menschen. Gott alleine gefallen. Und Paulus sagt, lebt genauso. Lebt in der Heiligung. Lebt in einer gewissen Ernsthaftigkeit in eurem Leben. Ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft oder in der Welt, in der wir leben, ganz, ganz oft verloren geht. Wir leben in einer Welt, in der es uns so gut geht in vielen Dingen, in der wir reich sind, in der wir ja von dieser Ernsthaftigkeit des Kampfes im Glauben nicht mehr viel mitbekommen, in der diese Ernsthaftigkeit verloren gehen. Und wir leben oft als Christen und sagen, ich will doch gerne diesen Spaß der Welt trotzdem auch alles mitmachen. Und das brauche ich auch. Aber dabei verstehen wir nicht, dass das der breite Weg ist. Die Nachfolge ist aber der schmale Weg. Und auch nur auf diesem Weg steht das Kreuz. Nur dort steht das Kreuz. Und Paulus sagt jetzt in Vers 13 weiter, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das Wollen und das Vollbringen. Und es ist eigentlich sehr ermutigend, was Paulus hier direkt im Anschluss, nachdem er sagt, dass wir in Heiligung leben sollen, dass wir das ernsthaft annehmen sollen, dass er dann uns doch diese Ermutigung gibt und sagt, Wir sind zu 100% gefragt. Ja, das ist definitiv sicher. Aber wenn wir in Heiligung leben, wenn wir in Gehorsam leben, wenn wir zu Gottes Ehre leben, dann gibt Gott 100% dazu. Es ist nicht 50-50, 50% gebe ich, 50% gibt Gott. Nein, es ist auch nicht 5% muss ich nur geben und Gott gibt den Rest dazu. Nein, es ist, wir sollen 100% geben und Gott bewirkt diese 100% nochmal mit dazu. Und deswegen will Gott, dass wir auch alles geben in unserem Leben. Wenn man einen Menschen fragt, der nicht unbedingt mit Gott lebt und nach seinen Wünschen fragt und was er gerne machen will, dann sind das oft Dinge, die nicht unbedingt Gott gefallen. Wir Menschen sind von uns aus oder von dem, was unser Herz antreibt und was auf unser Herz auch wirkt, nicht darauf ausgelegt oder sagen wir mal so, wir wollen von uns aus selber nicht unbedingt Gott gefallen. Unser Herz will Gott widerstreben und bewegt sich automatisch gegen das, was Gott von uns will. Vielleicht seid ihr mal an einem Flughafen gewesen, musstet irgendwo hinfliegen. In München gibt es ja einen ganz, ganz großen Flughafen oder in Stuttgart und die Flughäfen sind meistens auch so gelegt, dass es mehrere Terminals gibt und vielleicht hat manchmal einer einen Umsteigeflug gehabt oder man musste schnell von einem Ort zum anderen kommen und diese Entfernungen sind sehr groß. Manchmal fahren dort solche Shuttlebusse oder es gibt Rolltreppen und manchmal gibt es auch solche Bänder, die auf dem Boden entlang laufen. Das ist ganz praktisch, da stellt man sich drauf mit dem Koffer und dieses Band führt einem dann zu dem nächsten Terminal. Aber es gibt auch manchmal Bänder, die führen in die falsche Richtung. Und wenn man sich dann da drauf gestellt hat, dann hat man ein Problem, weil dann muss man gegen den Strom laufen. Wisst ihr, in unserem Leben, im Christsein, ist es genauso. Wir stehen auf diesem Band, aber dieses Band, das führt uns nicht zu Gott, sondern es läuft in die andere Richtung. Und wir als Christen, wir müssen, weil wir auf diesem Band sind und von diesem Band in diesem Leben nicht runterkommen werden, gegen diesen Strom laufen. Wir müssen gegen die Richtung des Bandes laufen. Denn wenn wir als Christen Stillstand erleben, wenn wir stehen bleiben und sagen, so wie ich bin, ist alles in Ordnung und alles passt soweit, dann werden wir immer weiter von Christus weggetrieben. Deswegen müssen wir jeden Morgen aufs Neue diese Entscheidung treffen und sagen, Christus, ich will für dich leben. Herr, ich suche deine Nähe heute. Wenn wir das nicht tun, dann bewegen wir uns weg von Gott. Von uns aus wollen wir nur unseren eigenen Willen tun. Aber wie wunderbar ist es, dass Gott den Heiligen Geist in uns gelegt hat. Und er ist nicht umsonst da, sondern er zeigt uns, was notwendig ist. Er bewirkt dieses Wollen, er bewirkt das Vollbringen. Wir dürfen in unserem Leben nicht so leben, wenn wir sagen, ich habe den Glauben, das ist meine Eintrittskarte ins ewige Leben und jetzt lebe ich so, wie ich will. Das gibt's bei Gott nicht. Bei Gott heißt es jetzt erst recht. Jetzt gebe ich alles. Jetzt sind wir gefragt, in Ehrfurcht, in Furcht und Zittern und in der Heiligung voranzugehen. Wisst ihr, bei mir in der Nähe, da gibt's so einen Pferdehof. Also da bringt man seine Pferde hin, die werden dort schön aufgezogen, man schaut, dass die sauber sind und da gibt es dann auch so eine große Reiterhalle, wo man die dann durchbewegen darf und gucken kann, okay, wie bewegen die sich und dann werden die auch dressiert, dass sie hören und dass sie nicht den Reiter runterwerfen und so in der Vorbereitung habe ich mich so ein bisschen mit einer Pferderasse auseinandergesetzt. Die Pferderasse heißt Araber und das sind ganz besondere Pferde, sehr edle Pferde. Und die werden trainiert. Die werden trainiert nicht bei uns in unserem Klima, wo es schön kühl ist, wo die Feuchtigkeit da ist. Nein, die werden in der arabischen Wüste trainiert. Und wenn der Trainer kommt, dann wird natürlich das Allgemeine gemacht, dass das Pferd hört, dass das Pferd dann frisst, wenn es fressen soll, dass das Pferd auf die Stimme des Trainers hört. Und irgendwann mal kommt der Punkt in der Ausbildung dieses Pferdes, an dem die Abschlussprüfung ansteht. Und dann wird das Pferd eingesperrt und es kriegt über eine gewisse Zeit nichts zum Trinken und nichts zum Fressen. Und dann kommt der Zeitpunkt, an dem das Pferd zu einer Wasserstelle gebracht wird, dorthin gestellt wird und dann werden die Tore geöffnet. Und natürlich der erste Instinkt von diesem Pferd ist, ich habe Durst, ich will trinken. Und dann läuft das Pferd zu dieser Wasserstelle. Aber kurz bevor das Pferd trinkt, ruft der Trainer das Pferd zurück. Und dann entscheidet es sich, trinkt das Pferd zuerst oder kommt es wieder zurück zum Trainer. Dieses Pferd soll bedingungslosen Gehorsam zeigen. Und wisst ihr, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Gott von uns auch so einen bedingungslosen Gehorsam fordert. Er möchte das von uns. Und vielleicht hat der eine oder andere, während ich diese Geschichte jetzt erzählt hatte von dem Pferd, an jemanden gedacht, jemanden aus dem Alten Testament, der auch bedingungslosen Gehorsam leben musste. Ich rede von Abraham und manchmal ist für uns diese Geschichte zu verstehen, ja, ein bisschen schwierig. Gott geht hin und gibt ihm erst nach einer sehr, sehr langen Zeit einen Sohn, für den sie so lange gebetet haben. Und dann geht Gott hin und sagt, Abraham, opfere jetzt deinen Sohn. Und Gott sei Dank wissen wir, wie die Geschichte endet und wir wissen, was passiert. Gott sorgt für ein Ersatzopfer. Der Sohn muss nicht geopfert werden. Aber was wollte Gott eigentlich hier? Gott wollte wissen, ist Abraham bereit, mir zu gehorchen? Ich bin mir sicher, Abraham wusste nicht, dass Gott da diesen einen Ziegenbock da bereithält, den er dann opfern darf. Nein, Abraham ist bedingungslos gehorsam gegangen. Gott will so einen Gehorsam von uns Menschen. Echtes Christsein ist ein Christsein, das sich darin zeigt, dass ich Gott auch dann gehorche, wenn meine Gefühle, wenn mein irdisches Herz etwas ganz anderes sagt. Dass ich Gott auch dann gehorche, wenn es mir zum Nachteil führt. Ganz wichtig ist, dass es nicht einfach nur blindes Regeln einhalten. Es gibt viel mehr als nur bloß eine Regel einzuhalten. Es geht darum, dass wir erkennen, wer ist in unserem Leben der Herr? Wer ist in unserem Leben das Ziel unseres Lebens? Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht oder worüber du gerade auch nachdenkst. Und vielleicht lebst du in deinem Leben eine versteckte Sünde. Eine Sünde, von der niemand etwas weiß. Aber du weißt es ganz genau, was deine Sünde gerade ist. Und du sitzt hier Sonntag für Sonntag und singst die Lieder mit, hörst die Botschaft und sagst, ja, Jesus, du bist Herr. Aber es gibt Bereiche in deinem Leben, in denen Christus definitiv nicht der Herr ist. Wo du immer wieder dich für die Sünde entscheidest. Und ich denke, wir kennen das alle. Wir wissen, was Versuchung ist. Und dass Versuchung manchmal sehr attraktiv ist, attraktiver ist der Wille Gottes. Wenn es nicht so wäre, dann wäre es ja keine Versuchung. Und das ist das Wesen der Versuchung, sie so attraktiv für uns zu machen, dass wir uns lieber das wünschen, als das, was Gott sich wünscht, was Gott vor sich von uns wünscht. Wenn aber er der Herr ist, dann müssen wir uns für Gehorsam entscheiden. Und ich möchte dich heute dazu einladen, wenn Gott es dir jetzt deutlich macht, dass in deinem Leben etwas schief läuft, dass du zwar mit dem Mund bekennst, dass Christus der Herr ist, aber dein Leben das eigentlich eher durchstreicht und nicht unterstreicht, dann darfst du heute einen Neuanfang machen. Dann darfst du heute zu Christus zurückkommen, deine Knie vor ihn beugen und sagen, du bist Herr. Herr in allen Bereichen meines Lebens. Wisst ihr, unser Christsein, das wird immer wieder mit einem Haus verglichen. Und wir sagen, Christus, komm gerne rein. Komm gerne in dieses Haus. Aber dann sagen wir auch oft dazu, ja, aber bleib bitte nur im Flur stehen. Schau bitte nicht in jedes Zimmer meines Hauses. Da ist mein Büro, da sind die Finanzen. Da bitte nicht reinschauen, die gehören mir. Komm auch nicht ins Wohnzimmer. das ist mein privater Ort. Und ins Schlafzimmer erst recht nicht, weil da passiert etwas, was nur mich erst etwas angeht. Und dort in dieser kleinen Vorratskammer oder Besenkammer, dort ist meine Lieblingssünde. Da bitte auch nicht reinschauen. Wenn Christus unser Herr ist, dann hat er Anspruch auf alle Bereiche unseres Lebens. Und darum geht es bei diesem konsequenten Gehorsam, bei diesem bedingungslosen Gehorsam, wenn Christus doch der Herr ist. Wir halten fest, der erste Punkt ist der Gehorsam. Und den zweiten Punkt, den wir in diesem Text finden, der hat etwas mit dem Miteinander zu tun. Und dort schreibt Paulus in Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken. Was hat das eigentlich jetzt hier auf sich? Wir denken hier wahrscheinlich bei diesem Wort Murren an das Volk Israel, als es durch die Wüste ging und bei jeder Kleinigkeit oder bei jeder Möglichkeit, nennen wir es einfach mal so, direkt gemurrt hat und zufrieden war. Aber wisst ihr, das finden wir nicht nur im Alten Testament. Auch im Neuen Testament finden wir das, gerade in der Apostelgeschichte, als die Gemeinde, die erste Gemeinde gegründet worden ist und die Leute zusammenkamen. Da gab es natürlich verschiedene Gruppen und eine Gruppe waren die Witwen. Und man sieht auch da in der Gemeinde, da begann man zu murren und war unzufrieden. Und murren ist nicht einfach nur ein Verhalten in einer Situation, sondern es ist eher eine Grundeinstellung. Wenn mir etwas nicht passt, dann bin ich mürrisch, dann gehe ich mürrisch durchs Leben. Wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, nach meinem Verständnis, dann bin ich unzufrieden. Und das zeigt sich in dem Murren. Und Paulus sagt ihr, wenn wir wirklich ein Vorbild sein wollen als Christen, wenn wir wirklich Christus entsprechend leben wollen, ein Leben in der Heiligung leben wollen, ein Leben als echter Christ, dann tut das bitte ohne Murren. Und wisst ihr, wir sind hier in der Verantwortung. Und als ich das so gelesen habe, musste ich auch so ein bisschen daran denken, wie ich mich immer wieder verhalte. Manchmal murre auch ich über Dinge und bin unzufrieden, dass etwas nicht funktioniert, so wie es funktionieren sollte. In dem Miteinander mit verschiedenen Menschen, auch manchmal in der Gemeinde, gibt es Dinge, die manchmal nicht passen. Aber wir sollten hier nicht die Möglichkeit nutzen zum Murren, sondern vielmehr die Möglichkeit nutzen, nach vorne zu schauen und gemeinsam Lösungen zu finden und nicht untereinander die Haare zu raufen. Der Bibeltext sagt hier auch, tut alles ohne Murren und Bedenken. Was ist jetzt mit diesem Bedenken gemeint? Denn eigentlich ist das ja eigentlich eine gute Sache, wenn man nicht alles blind annimmt, sondern auch mal darüber nachdenkt, was man hier eigentlich tut. Weil sachliches, konstruktives Diskutieren ist doch eigentlich etwas Gutes in der Gemeinde. Aber was Paulus hier eigentlich eher schreibt, ist, hat etwas mit Streitsucht zu tun. Und wenn wir mal in eine andere Übersetzung mit reinschauen, zum Beispiel die NGÜ, dort heißt es, verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Streitsucht. Hier geht es um das Streiten in der Gemeinde. Es gibt eine Stadt in Amerika, die hat den Namen Corpus Christi. Und ich weiß nicht, wer von euch Latein kann, der weiß vielleicht auch, dass es dieser Name heißt Leib Christi. Oder man könnte vielleicht auch eher sagen Gemeinde. Leib Christi, und das ist schon irgendwo interessant, dass diese Stadt diesen Namen bekommen hat. Denn diese Stadt, die war eigentlich gegründet worden als Waffendepot. Als Waffendepot, dort lagen viele Waffen, die während der mexikanischen Revolution gebraucht worden sind. Und es ist doch irgendwo widersprüchlich, indem man eine Stadt Leib Christi oder Gemeinde nennt, sie aufbaut als Waffendepot. Aber wisst ihr, wenn man manchmal in die Gemeinden reinschaut, dann hat man auch irgendwo den Eindruck manchmal, dass wir in unseren Gemeinden viele Waffen haben. Waffen, mit denen wir vielleicht nicht wirklich schießen, aber mit denen wir doch immer wieder gegeneinander schießen und streiten. mit unseren Zungen, die viel schärfer sind als ein Schwert und viel mehr Schaden anrichten können als echte Waffen. Und was Paulus hier eigentlich sagt, mit diesem, ihr sollt nicht murren und nicht bedenken, dann sagt er, tut es doch bitte in Frieden. Lebt in Frieden in der Gemeinde. Und er sagt das nicht als allgemeine Verhaltensregel, sondern er schaut auf ein viel, viel größere, auf eine viel, viel größere Perspektive, auf ein viel, viel größeres Ziel, was wir eigentlich dadurch bewirken sollen. Und das finden wir gleich in Vers 15. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Paulus sagt uns, wenn wir als Gemeinde zusammenleben, wenn wir als Christen zusammenleben, dann geben wir automatisch ein Zeugnis. Ihr lebt als Lichter in der Welt, in einer verdorbenen Welt. Und was für ein negatives Zeugnis ist es eigentlich, wenn die Welt mitbekommt, naja, die Gemeinde ist nur zerstritten. Die Gemeinde ist innerlich zerstört und alle streiten nur miteinander, alle murren nur gegeneinander. Und leider kommt das nicht selten vor, dass man mit einem Nichtchristen redet, vielleicht mit einem Arbeitskollegen über das Evangelium und der sagt oder fasst sich einen Kopf und schüttelt den Kopf und sagt, kommt ihr erstmal mit euch selber zurecht. Klärt doch euch erstmal eure eigenen Probleme, die ihr in eurem Inneren habt. Und dann, vielleicht dann, darfst du mir das Evangelium weiterbringen. Und das ist doch eigentlich richtig traurig. Das ist traurig. Und echtes Christsein, wie Gott es sich vorstellt, ist ein Christsein, das, naja, Liebe untereinander auch hat. Und Paulus sagt, das ist keine Kleinigkeit. Das ist keine Kleinigkeit, die nicht zu bedenken ist, sondern wir sollen ständig in der Gemeinde in Liebe und Frieden leben. Und doch murren wir. Wir murren über viele Dinge. Wir murren über unsere Arbeit, die nicht passt. Wir murren vielleicht über Einsamkeit. Und wenn man dann vielleicht doch jemanden gefunden hat, dann murrt man vielleicht über die Ehe, die nicht ganz so läuft, wie man sich gerne vorstellt. Wir murren auch sehr viel über Dinge in der Gemeinde, die nicht passen und nicht so laufen, wie sie laufen sollen oder wie wir es gerne hätten. Und man ist dann murren am Murren und weiter am Murren. Aber echtes Christsein zeigt sich in einem vorbildlichen Miteinander. Und darum geht es, dass wenn Christus wiederkommt, dass wir in Einheit zusammenhalten. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt in Philipper 2, Vers 16, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Paulus sagt hier im Grunde, wenn ihr nur Streit in der Gemeinde habt, wenn ihr nur murrt, wenn ihr nur gegeneinander schießt, dann war meine Arbeit hier in Philippi, hier heute in der Gemeinde, leider umsonst. Und ich möchte dir an diesem Punkt die Frage stellen, gibt es vielleicht Leute in der Gemeinde, mit denen du noch ungeklärte Konflikte hast? Personen, denen du Woche für Woche, vielleicht schon jahrelang aus dem Weg gehst, weil gewisse Dinge einfach nicht geklärt sind, wo man nicht mehr zusammenkommt. Dann will ich dir heute Mut machen. Paulus will dir heute Mut machen. Klär das. Tut alles ohne Murren und Streitsucht. Jagt dem Frieden nach. Klärt das. So viel liegt es an Paulus, dass wir das heute annehmen müssen. Es gibt noch einen dritten Punkt, den wir in diesem Text auch finden. Und hier geht es um das Opfer. Ich möchte gerne mit euch noch die Verse 17 und 18 lesen. Dort heißt es, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich euch mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Und ich habe diesen Text gelesen gehabt und es war ein bisschen schwer für mich zu verstehen, was denn eigentlich hier von diesem Opfer geschrieben worden ist. Und habe ich mir selber ein bisschen als Aufgabe auch genommen, mal nochmal die ganzen Opfer, die Gott eingesetzt hat, dem Volk gegeben hat, ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich mache euch auch gerne Mut, das mal zu tun. Schaut gerne ins Alte Testament rein, gerade ganz besonders in die Mosebücher. Und von diesem Trankopfer, was wir hier lesen, da lesen wir übrigens auch in dem 4. Buch Mose. Und Paulus, in Mose lesen wir davon, was dieses Trankopfer eigentlich ist. Dass diese verschiedenen Opfer, die gebracht worden sind, das Brandopfer, das Räucheropfer, eine gute Sache natürlich getan hat. Und dann gab es immer wieder dieses Trankopfer. Und dieses Trankopfer, das wurde quasi auf dieses Opfer draufgegossen. Meistens war das irgendwie starker Wein oder Wein. Und es war Gott ein Wohlgeruch, wenn wir dieses Opfer gebracht haben. Und Paulus kommt jetzt an den Punkt und sagt, bitte bringt Opfer. Mein Leben soll für euch ein Trankopfer sein, weil ihr dieses Opfer schon bringt. Und er sagt, wir sollen, genauso wie Paulus, opferbereit sein in den Dingen, die wir tun. Und das nicht einfach nur aus Murren oder aus Pflichtgefühl machen, sondern bereitwillig und glücklich dabei sein, wenn wir für Christus ein Opfer bringen können. Und Paulus zeigt das nochmal ganz besonders, wie wichtig ihm eigentlich das ist, ein Opfer zu bringen, in Philipper 1, Vers 21. Und dort sagt er, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Schau mal, unechtes Christsein ist ein Christsein ohne Opfer. Komm zum Christus, wie du willst. Und dann kannst du auch einfach gerne so weiterleben, wie du gerade bist. Unechtes Christsein, da predigt man Vergebung und Gnade ohne Heiligung und ohne Hingabe. Und das ist nicht echt. Das ist kein echtes Christsein. Aber wahres Christsein, das hängt immer mit einem Opfer zusammen. Denn der Kern unseres Glaubens ist doch ein Opfer. Und das ist das Opfer von Jesus Christus, das er am Kreuz gegeben hat. Der Glaube fordert uns Christen immer dazu auf, ein Opfer zu geben. Christus hat gesagt, wer mir nachfolgen will und nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der ist nicht mein Jünger. Der kann mein Jünger nicht sein. Die Frage ist, bist du bereit, echtes Christsein in deinem Leben zu leben? Vielleicht hat der Herr dir heute gezeigt, dass dein Christsein doch nicht ganz so echt ist. Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, gehst hier in die Gemeinde, bist getauft, aber eigentlich lebst du nur so vor dich hin, ohne zu fragen, Herr, was willst du eigentlich aus meinem Leben tun? Was willst du eigentlich, dass ich in meinem Leben noch bringe? Welches Opfer verlangst du von mir in meinem Leben? Was willst du, was ich bringe? Sind das finanzielle Dinge? Willst du, dass ich mich aus meiner Komfortzone vielleicht herausbewege? Wisst ihr, wir machen uns in unserem Leben es so oft sehr, sehr leicht. Und ich habe für mich persönlich selber gesagt, ich will nicht bequem leben. Ich will bereit sein, für Christus Opfer zu bringen. Ich will kein 0815-Christ sein, wie es so viele Christen auf der Welt gibt, die ohne Opfer leben, die mit dem geringstmöglichen Widerstand durchs Leben gehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte für Christus Opfer bringen. Und wenn ich den Philipperbrief richtig verstehe, was Paulus hier eigentlich schreibt, dann sagt er, beim echten Christsein kommt es auf Heiligung drauf an. Dass wir den Ernst der Dinge verstehen und dass wir vor allem Opfer bringen. Dass wir bereit sind, für Christus Opfer zu bringen. Ich möchte dich heute dazu einladen, auf das Kreuz zu schauen und das als Motivation auch zu sehen. Als Motivation zu sehen, nicht um sich an die ganzen Gesetze zu halten, die wir im Wort Gottes finden, sondern eine echte Beziehung zu Gott einzugehen. Wir sollen radikal leben. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir aufs Kreuz schauen und sehen, was Christus eigentlich gegeben hat, was es bedeutet. dass er alles gegeben hat. Und wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dann können wir auch sagen, Herr, dann will ich auch dir alles geben. Aus Dankbarkeit. In 2. Korinther 5, Vers 15, da heißt es, er ist deshalb für uns alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Echtes Christsein bedeutet, Opfer zu bringen. Lasst uns deshalb kein unechtes Christsein leben. Ganz oder gar nicht. Denn man muss es so hart sagen, ein halber Christ ist völliger Unsinn. Lasst uns jetzt gerne gemeinsam ins Gebet einsteigen, dazu aufstehen und ich würde dann die Gebetsgemeinschaft auch abschließen.